ARD Sounds.
Our objective is to sever every.
Wir wollen dem Regime jede wirtschaftliche Lebensader abschneiden, bis Teheran isoliert ist.
Der US-amerikanische Finanzminister war das, Scott Bessent. Die USA weiten ihre Sanktionen gegen den Iran aus.
Geht das überhaupt noch? Was können die USA mit dem Sanktionshebel noch erreichen? Wir schauen, welche Strafen es schon gibt und was jetzt dazukommen soll.
Noch eine Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle? Es sieht ganz so aus. Und heute ist der Kanzler nach seiner Sommerpause gefragt worden, wie kommen jetzt eigentlich die Ermittlungen rund um die Anschlagspläne voran?
Urlaub unter Kriegsdrohnen. So sieht der Alltag an der russischen Schwarzmeerküste aus. Unsere Korrespondentin hat sich unter russische Touristen gemischt.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Dienstag, dem 25. August um 16.30 Uhr. Und die Machtfragen kommen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit dem Podcast Streitkräfte und Strategien. Jede wirtschaftliche Lebensader abschneiden, bis Teheran isoliert ist. So hat es der US-Finanzminister Scott Bessent gestern Abend gesagt und das haben wir gerade gehört. Das soll jetzt nun erreicht werden mit noch mehr Sanktionen gegen den Iran. Ja, warum eigentlich? Weil die Gespräche mit dem Regime in Teheran nicht vorankommen. Wenn es um ein Ende des Krieges geht zum Beispiel, also um den Status der Straße von Hormus und dem Dauerthema seit nahezu Jahrzehnten um das iranische Atomprogramm. Und bei mir ist Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion. Jan, du hast dich mit den bestehenden und möglichen weiteren Strafmaßnahmen auseinandergesetzt. Seit gestern Abend frage ich mich eins vor allem, um was geht's denn jetzt da eigentlich? Also wie kann denn da noch sanktioniert werden?
Eine ganze Menge kann da sanktioniert werden. Es ist bei weitem nicht so, dass der Iran vom weltweiten Handel isoliert ist. Aber die USA versuchen jetzt verstärkt, ausländische Banken oder Unternehmen ins Visier zu nehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen. Die neuen Sanktionen richten sich also in erster Linie nicht gegen Firmen und Personen im Iran selbst.
Ja, und wie muss ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Wie funktioniert das? Was genau ist da jetzt geplant?
Bislang ist vor allem so, dass die USA Länder sanktionieren, die dem Iran bei Bank- oder Ölgeschäften helfen. Das hat zur Folge, dass der Iran vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten ist, weitgehend zumindest. Internationale Kreditkarten funktionieren im Land zum Beispiel nicht. Jetzt sollen diese Sanktionen ausgeweitet werden.
Ja, du sagst gerade ausgeweitet. Was genau heißt das denn?
Die Strafen sollen in Zukunft auch für weitere Geschäftsbereiche gelten. Also Sanktionen im Fall von Bank- oder Ölgeschäften sollen breiter wirken und es werden auch andere Branchen mit dazu genommen. Wer zum Beispiel mit dem Iran im Bereich Technologie Geschäfte macht, im Goldhandel oder bei Luft- oder Schifffahrt, den könnten in Zukunft auch US-Strafen treffen.
Ja, und wer soll jetzt damit getroffen werden?
Tja, das werden die kommenden Monate zeigen. Die wichtigste Einnahmequelle des Iran ist und bleibt Öl. Und iranisches Rohöl wird, wegen der internationalen Sanktionen, vor allem noch nach China verkauft.
Das heißt also mit anderen Worten, die neuen Sanktionen könnten vor allem China treffen.
Konsequent angewendet wäre das so. Aber ob die USA in diesen Konflikt gehen, das lässt sich schwer sagen. Der US-Finanzminister hat gestern Abend jedenfalls auch gesagt, dass die US-Regierung jetzt erstmal Gespräche mit anderen Ländern führen will. Eine Frist oder sowas, das hat er nicht genannt.
Gibt es da jetzt eigentlich aus China oder auch aus dem Iran schon dazu irgendwelche Äußerungen?
Es gibt was von beiden Regierungen, aber nichts, was nicht zu erwarten gewesen wäre. China nennt die angekündigten Sanktionen einseitig und illegal. Die eigenen Interessen würden entschlossen geschützt. Und der iranische Außenminister Ali Madanisadeh sagt es in einem Fernsehinterview so.
Wir haben schon lange mit dieser Ankündigung gerechnet und kannten ihre Pläne. Die iranische Regierung hat einen Zweijahresplan und ist auf diese Entwicklungen bestens vorbereitet.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass es nicht so ist, dass der Iran vom weltweiten Handel ausgeschlossen ist. Wie ist denn jetzt die Situation zwischen dem Iran und Europa? Gibt es da noch irgendeine Art von Austausch?
Oh ja, den gibt es, obwohl es in den letzten Jahren nicht nur US-amerikanische Sanktionen gegen den Iran gegeben hat, sondern auch eigene europäische Sanktionen. Da ging es oft um das iranische Atomprogramm. Aber Bei den Sanktionen sind sowohl von den Europäern als auch von den Amerikanern vor allem zwei Dinge ausgeschlossen: Lebensmittel und Medikamente.
Also mit anderen Worten, ich kann in deutschen Supermärkten auch zukünftig iranische Pistazien, Datteln oder Safran kaufen.
Ganz genau. Aber es gibt noch andere Ausnahmen, die in Geschäften in Deutschland landen. Textilien oder Teppiche zum Beispiel, die sind auch erlaubt.
Ja, jetzt drehen wir das mal um. Wie sieht es jetzt umgekehrt eigentlich aus? Wird da was gehandelt?
Weiterhin ja. Deutschland liefert auch dem Iran Produkte, die nicht generell durch Sanktionen verboten sind. Maschinen, Pharma- oder Chemieprodukte zum Beispiel. Aber der Handel ist in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen.
Ja, Jan, das war ja ein komplexes Thema mit den Sanktionen. Danke, dass du das mal so beleuchtet hast. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Thema, das hatten wir heute Morgen in der Frühfolge der Machtfragen, des Machtfragen-Podcasts. Und zwar die Drohne, die gefunden wurde am Flughafen in Leipzig-Halle. Das ist jetzt knapp 3 Wochen her, dass diese Drohne, die ja mit Sprengstoff beladen war, dort gefunden wurde. Und diese Drohne sollte möglicherweise ein ukrainisches Antonov-Frachtflugzeug angreifen. Es gibt jetzt neue Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.
Und die zeigen, dass die Behörden eine weitere Drohne entdeckt haben auf einem Feld in Sachsen-Anhalt, das an das Flughafengelände Leipzig-Halle angrenzt. Dort soll auch eine Substanz gefunden worden sein, die ein hochexplosiver militärischer Sprengstoff gewesen sein könnte.
Gibt es da jetzt heute Nachmittag irgendwas Neues zum Ermittlungsstand?
Nein, auch wenn sich der Kanzler heute zu den Anschlagsplänen in Leipzig-Halle geäußert hat. Der ist mit seiner Regierungsmannschaft ja im Moment in Klausur auf Schloss Neu-Hardenberg in Brandenburg. Woher kamen die Drohnen? Wer ist verantwortlich und wer hat den wohl versuchten Anschlag ausgeführt? Der Kanzler hat sich heute so dazu geäußert.
Deutschland schreckt ab. Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Also noch keine Angaben von Friedrich Merz, wen Deutschland für die Tat am Flughafen verantwortlich macht. Das soll, so sagt es der Kanzler, demnächst passieren. Konkret wurde er da aber nicht. Deutsche Sicherheitskreise gehen davon aus, dass russische Geheimdienste hinter den Anschlagsplänen stecken.
So, jetzt kommen wir noch zu einer ganz anderen Geschichte, zum Krieg in der Ukraine. Und zwar zur russischen Schwarzmeerküste. Die russische Schwarzmeerküste ist für viele Menschen aus Russland immer noch das Urlaubstraumziel. Es gibt dort herrliche Strände, spektakuläre Buchten und dazu mondäne Hotels. Aber jetzt kommt die große Einschränkung. Die Küste liegt nämlich nicht weit entfernt von der Ukraine. Und die ukrainischen Drohnenangriffe gehören dort längst zum Alltag. An einem Tag gibt es den Luftalarm, der Strand wird geräumt, am anderen dröhnen die Jetskis oder es gibt laute Musik aus den Lautsprechern. Den ersparten Sommerurlaub, den wollen sich jedenfalls die meisten nicht verderben lassen. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich hat sich dort in den Küstenorten umgehört.
Luftalarm mitten am Tag am Badestrand von Novorossijsk im Norden der Schwarzmeerküste. Doch viele Menschen bleiben einfach liegen. Dieser Sound scheint hier in diesem Sommer dazu zu gehören. Wind und Meeresrauschen mit heulender Sirene. Doch dann packt Strandwächter Roman sein Megafon und ruft die Badegäste freundlich dazu auf, den Strand zu verlassen. Im Moment hat sich die Situation deutlich verschärft, sagt er. So etwas gab es früher nicht. Vor 2 Jahren gab es keine solchen Evakuierungen. Es ist hart dieses Jahr. Also bin ich darauf vorbereitet. Gott ist mit uns. Ein paar Kilometer weiter südlich die Schwarzmeerküste entlang, die russische Hymne ertönt. Jeden Morgen hissen hier Kinder und Jugendliche die Fahne. Aus russischer Sicht haben sie das Große losgezogen. 3 Wochen im berühmtesten Feriencamp des Landes. Oljonok heißt es, also kleiner Adler. Die meisten Jugendlichen haben an Talentwettbewerben teilgenommen, um dabei sein zu können. Andere haben einflussreiche Eltern. Das Camp in diesen Zeiten abzusagen, komme nicht in Frage, sagt Direktor Alexander Cheus. Wir können die Umstände, in denen wir uns heute befinden, nicht außer Acht lassen. Wir werden von einer Kompanie der russischen Nationalgarde bewacht. Die Truppen sichern den Ort rund um die Uhr. Unabhängig davon, ob etwas passiert oder nicht, denn, oh, jetzt gerade Luftalarm. Also möglicherweise fliegt irgendwo ein Fluggerät vorbei. Der Schwimmunterricht muss abrupt enden. Wie groß die Gefahr ist, weiß jeder. Denn Anfang August schlug eine Drohne auf einem Strand ein. Nur 25 Kilometer Luftlinie vom Sommercamp entfernt. 7 Tote, darunter 4 Kinder und Dutzende verletzt. Russland behauptet, der ukrainische Angriff habe direkt auf die Menschen am Strand gezielt. Ganz im Süden der russischen Schwarzmeerküste, mondäne Strandresorts und Luxusjachten. Die Stadt Sotschi, ehemaliger Austragungsort der Olympischen Spiele. Und der Ort für die russische High Society. Nicht viele Russinnen und Russen können es sich leisten, hier Ferien zu machen. Und dieses Jahr sind deutlich weniger Touristen angereist. Aber nicht wegen der hohen Preise, sagt die Barkeeperin Kira. Ich glaube, das liegt daran, dass es hier Drohnen und Explosionen gibt. Sonst gibt es keine anderen Gründe dafür. Denn die Sirene ertönt und die Leute werden vertrieben. Man lässt sie nicht an den Strand. Der Krieg ist nun auch im russischen Urlaubsparadies angekommen. Und selbst der Weg heraus ist ungewiss. An den Tankstellen gibt es kaum Benzin. Und auch der Luftraum für die Ferienflieger wird immer wieder gesperrt.
Auch heute gab es wieder gegenseitige Angriffe zwischen Russland und der Ukraine. Besonders die ukrainische Hauptstadt Kiew steht ja im Moment unter Beschuss. Und im aktuellen Podcast Streitkräfte und Strategien von NDR Info, da schaut Host Anna Engelke in der aktuellen Folge darauf, wie es im Moment mit diesen Angriffen auf Kiew aussieht und warum der ukrainische Präsident nicht nur wegen des russischen Angriffskriegs unter Druck steht, sondern auch innenpolitisch. Das beleuchten wir im Podcast Streitkräfte und Strategien. Und die aktuelle Folge findet ihr in der App ARD Sounds.
Ja, und das war's heute auch schon bei Machtfragen, dem sicherheitspolitischen Update. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und wir danken fürs Zuhören.